der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Sonntagabend flimmert über den Fernsehbildschirm Rosamunde Pilcher. Die Hälfte aller deutschen Frauen sitzen vor dem Fernsehen und schwelgen in den großartigen Gefühlen.
Und oder Woche für Woche, Tag für Tag sogar, Sturm der Liebe.
Ah ja.
Rote Rosen.
Ey, das kenne ich gar nicht. Bei Rosamunde Pilcher habe ich zumindest ab und zu mal mit über die Schulter geguckt. Die Landschaften sind toll.
Aber ganz ehrlich, ich sage zwar, die Landschaften sind toll, aber eigentlich geht es ja mehr um die Liebesgeschichte. Schöne Häuser, netter junger Mann oder Herz, älterer Mann, Herzschmerz, genau. Ja. Und am Ende kriegen sie sich alle und es ist einfach herrlich romantisch.
Ja.
Und bei Rote Rosen, das kenne ich nur, weil es meine Mutter anguckt und Sturm der Liebe, da kann sie lang erzählen über Intrigen und Liebe, aber ich denke, das bedient eine ganz tiefe Sehnsucht in Menschen, wenn man teilhaben kann an der Liebe von Menschen oder eben auch an Intrigen und so und einfach sieht, ich bin da nicht betroffen.
Also da werden Emotionen ausgelöst von, du gibst mir ein großartiges Gefühl, ich bin verliebt.
Genau, oder ganz romantisch kommen die Männer mit Rosen an und Geschenkchen und so und was auch immer. Also es werden irgendwelche Sehnsüchte angesprochen, aber wenn wir es gerade von...
Die Kehrseite davon ist dann, du hast mich betrogen, du hast mich verletzt, ich hasse dich.
Ja, wahrscheinlich. Aber wenn wir es jetzt gerade von Liebe hin, ich habe letzte Woche ein Zitat gelesen von einem französischen Philosoph, La Rochefoucauld, der gesagt hat, mit der wahren Liebe ist es wie mit Geistererscheinungen. Alle reden davon, aber keiner hat sie je gesehen.
Also der behauptet praktisch, wahre Liebe gibt es gar nicht.
Zumindest hat sie keiner gesehen.
Ja,
aber alle reden davon wahrscheinlich, weil sie eine Sehnsucht ist vom Menschen.
Also alle träumen davon, aber dieser Traum geht nicht in Erfüllung.
Genau. Jeder hätte sie gerne. Und jeder, ich glaube, wenn man Menschen fragt, hat auch jeder eine Vorstellung, wie wahre Liebe aussieht. Man kann es vielleicht nicht so in Worte fassen, aber eine Vorstellung davon hat man. Und wenn man dann näher nachfragt, sind da ganz viele Menschen enttäuscht.
Dann ist das Gespenst vorbeigezogen, ohne sichtbar geworden zu sein.
Ja.
In der Bibel ist oft die Rede von Liebe. Und ja, wollen wir mal sehen, ob die Bibel dieses Gespenst, wenn man so will, also dieses großartige Gefühl, diese Sehnsucht,
die wahre Liebe quasi,
uns zeigen kann, uns helfen kann dahin. Und da schauen wir in den ersten Korintherbrief in das 13. Kapitel, was sehr bekannt ist als das sogenannte Hohelied der Liebe. Jede zweite christliche Trauung hat das als Trautext.
Naja, also das ist ein bisschen übertrieben. Ich denke, da gibt es viel mehr gute Bibelsprüche, die Leute über ihre Ehe stellen. Aber trotzdem wird, glaube ich, sogar dieser Text immer bei der Trauung gelesen.
Wie wichtig die Liebe ist, zeigt der Apostel Paulus hier gleich in den ersten Versen, in dem er die Liebe ins Verhältnis setzt mit anderen großartigen Gaben in der Gemeinde. Also ich lese mal 1. Korinther 13, die ersten drei Verse. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte keine Liebe, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzte und hätte keine Liebe, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte keine Liebe, so wäre es mir nichts nütze. Großartig, wenn jemand ein feiner Redner ist, vielleicht sogar ein guter Redner, sogar wenn einer so ein guter Redner ist, dass es wie mit Engelszungen klingt, dann ist das nichts, wenn derjenige, diejenige, nicht die Liebe hat, dann bleibt nur ein tönendes Erz, also sagen wir mal die Kuhglocke oder eine Fahrradklingel.
Naja, aber man sagt ja auch, wenn man Menschen überreden will zum Beispiel, wenn man mit Engelszungen auf jemand einredet, um jemand von was zu überzeugen, wenn da keine Liebe dahinter steckt, sondern ich ihn einfach nur sachlich überzeugen will, dann kommt es beim anderen nicht an.
Also wieder das Verkaufsgespräch von irgendeinem Vertreter, der seine Ware halt anpreist. Ja, das... Der liebt nur sich selber, der will sein Geld. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse, ist ja auch großartig, wenn jemand also tiefe Einblicke hat in Gottes Geheimnisse und die auch anwenden kann. An jeder Stelle eine passende Bibelstelle zu zitieren weiß und genau weiß, wie der Glaube funktioniert und auch wie man von dem Glauben reden kann. Glaube sogar bis dahin, dass er Berge versetzen kann. Und hätte keine Liebe, so wäre ich nicht.
Also die Liebe öffnet den anderen ja auch, macht ihn offen, dieses prophetische Reden, die Weissagung oder das Wort Gottes zu hören. Also ich muss wissen, dem anderen geht es um mich.
Ja, und dann kommt da jetzt noch das Dritte, was man sich kaum noch vorstellen kann. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte keine Liebe, so wäre es mir nichts nütze. Also selbst wenn jemand sein ganzes Vermögen aufgibt für die Armen und sein Leib brennen, ja, in der Christenverfolgung, die dann also sich zu Jesus bekannt haben, selbst wenn Todesstrafe drauf stand, wenn das alles ohne die Liebe passiert, dann wäre es mir nichts nütze. Da sind also dann in den nächsten Versen kommen so eine Art Definition von Liebe. Ich lese einfach mal, dann können wir uns mal Stück für Stück da das näher versuchen aufzuschließen. Vers 4, also die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. In dieser Aufzählung, welche Eigenschaften die Liebe hat oder haben soll,
stecken... Die Liebe ist, da steht nicht, die Liebe soll sein, sondern da steht, die Liebe ist langmütig. Sie ist freundlich. Sie eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen. Also das ist Fakt. Das ist nicht soll sein, sondern das ist einfach ein Fakt. Und da wird beschrieben, wie die Liebe ist.
Mhm. Ja, und da haben wir allerdings ein ganz paar Worte, die schwer zu verstehen sind oder die vielleicht auch so ein bisschen lutherdeutsch sind. Da lohnt es sich schon mal noch genauer hinzuschauen. Letztendlich muss man in den Urtext schauen, so wie Gott das offenbart hat, in dem Paulus gegeben hat. Aber wir schauen mal in eine andere Übersetzung. Da heißt es im Vers 4, die Liebe hat Geduld.
Also da gefällt mir ehrlich gesagt aber langmütig besser, weil bei langmütig steckt irgendwie so dieser lange Atem drin. Also nicht nur Geduld, sondern es ist dieser lange Atem, der aushält.
Mhm. Dann freundlich, ja, die Liebe ist freundlich, das glaube ich, braucht man nicht näher zu erklären. Wer immer mit einem bösen Gesicht und mit bösen Worten durch die Gegend geht, der ist scheinbar in dem Sinn nicht von der Liebe getrieben. Dann das nächste ist, ja, das ist interessant, die Liebe eifert nicht. In der Luther-Übersetzung hat man das so gelernt. Was ist gemeint mit eifern? Und wenn man da in Urtext schaut, dann merkt man, dass es eigentlich in die Richtung geht von Neid, also Eifersucht vielleicht, da kennen wir es noch so ein bisschen. Es geht in die Richtung, die Liebe ist nicht neidisch.
Sie also kennt die kann, keinen Neid. Das heißt, die Liebe kann dem anderen gönnen, was er hat oder was er kann oder wer er ist.
Brauchen wir jetzt mal Beispiele konkret? Also ich rede da immer von dem Auto, was das große Auto, was der Nachbar hat, aber das will meine Frau immer nicht so richtig hören.
Naja,
machen wir mal was Besseres.
Nee, ich denk einfach, es geht ja darum, wenn ein anderer was besser kann, zum Beispiel, oder wenn ein anderer geduldiger ist oder freigebiger ist oder netter von anderen Menschen denken kann. Also einfach, die Liebe neidet nicht. Sie kann der andere so stehen lassen, wie er ist und sich eigentlich dran freue, dass der andere andere Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale hat. Kann sich auch dran freuen, wenn dem anderen seine Kinder besser gelingen.
Und wenn wir das mit dem Neid noch ein bisschen genauer auseinandernehmen wollen, die Liebe, dank Gott dafür das, was Gott dem Nachbarn gegeben hat, dem anderen und nicht mir. Und ich kann mich damit zufrieden geben mit dem, was Gott mir gegeben hat und muss nicht dann das haben wollen, was der andere vielleicht hat. Genau, die Liebe kennt keinen Neid, ist sogar übersetzt worden. Sie macht sich nicht wichtig und sie bläht sich nicht auf. Das sind wahrscheinlich dann Eigenschaften so im Miteinander unter Menschen, ob es jetzt in der Gemeinde ist, ob es in der Ehe ist, ob es auf dem Arbeitsplatz ist. Die Liebe macht sich nicht ganz groß. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Ja, gut, da denkt man jetzt an veraltete Verhaltensnormen, immer schön rechts gehen und die alten Leute zuerst grüßen, wo wir vielleicht dann ein bisschen schmunzeln. Aber das ist auch, wenn man es in anderen Übersetzungen liest, sie ist nicht taktlos. Und das ist eben, denke ich, auch ganz wichtig fürs Zusammenleben, dass man gewissen Takt, also gewisse.
Also Liebe Formen, hat Feingefühl. Die hat Feingefühl und weiß, was ist angebracht in dieser Situation oder was ist auch dem anderen gegenüber angebracht.
Und ich kann zwar in mir jetzt denken, du Stinkstiefel, aber es ist einfach taktlos, ihm das zu sagen. Dann, weil das einfach nicht an der Stelle besprochen werden kann. Dass man da ein gewisses Taktgefühl bewahrt. Die Liebe gibt da ohne genaue Regeln einfach das Gefühl dafür, was anständig ist oder was taktvoll ist. Und das steht ja dann gleich weiter im fünften Vers, sie sucht nicht das Ihre. Ja, die Liebe versucht, diesen schwierigen Gedankengang immer wieder zu gehen, was macht mein Handeln, was machen meine Worte mit meinem Gegenüber? Nicht, was ja, ich jetzt...
Es geht eigentlich auch darum, man könnte ja vielleicht auch sagen, die Liebe stellt den anderen in den Mittelpunkt.
Stellt sich selber, geht selber zur Seite und stellt die Mitmenschen im Mittelpunkt.
Ja, aber genau. ich finde diese Negativformulierungen eigentlich viel anspruchsvoller, herausfordernder, wo es dann heißt, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Denkt man, okay, das ist ja noch vernünftig oder nachvollziehbar, aber so, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Das ist schon so, geht es in Richtung, sie ist nicht nachtragend oder?
Ja, alles Böse zurechnen ist ja eben nachtragend, dass man sagt, der hat mir damals einen Schneeball auf die Windschutzscheibe geworfen, ich werde dem heimzahlen und immer wieder, wo man dann sagt, oh, ich bin nicht fertig. Mhm. Naja, die Liebe sagt, wer weiß, was das damals war mit dem Schneeball, wahrscheinlich war es was Schlimmeres, aber ich muss das nicht nachtragen. Jesus hat mir vergeben, kann ich auch vergeben.
Ja, ich meine, steht ja noch krasser drin, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Soll ich mich da jetzt anlügen lassen? Soll ich jetzt wirklich alles ertragen, wenn mich jemand behandelt wie den letzten Menschen?
Ja.
Muss man das aus Liebe ertragen?
Das ist die Liebe.
Also wir hatten neulich mal ein Gespräch, wo man überlegt hin, ist es nicht manchmal auch angebracht zu sagen, jetzt ist Schluss? Weißt du, was ich meine?
Da also, gab es so einen sinnreichen Autoaufkleber vor hinten auf die Kofferklappe. Der Klügere gibt nach und dann klein unten drunter, bis er der Dumme ist.
Mhm. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass dieses sie erträgt alles im Extremfall auch Grenze haben kann. Im ganz praktischen Alltag. Dass eine Frau oder ein Mann nicht alles ertragen muss. Aber das ist ein anderes Thema, wo Grenzen sind und wo man andere Menschen auch Grenzen setzen muss.
Das ist ja wie, wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, wenn dich jemand auf die eine Backe schlägt, dann halt ihm auch noch die andere hin. Das ist kein Text, der jetzt Gesetz einer Landesregierung werden kann.
Dass eine Frau sich ewig verprügeln lassen muss.
Aber das ist eben ein Zeichen für die Liebe, mit der letztendlich auch andere, die Böses tun, überwinden kann. Sie erträgt alles oder sie glaubt alles, wenn der andere mir, ob es der Ehepartner ist oder ein Arbeitskollege oder so, mir irgendwas erzählt, dann muss ich das nicht sofort alles in Zweifel ziehen, sondern kann einfach sagen, ich glaube es einfach mal. Ich will es mal so nehmen, wie er es gesagt hat oder wie sie es gesagt hat. Sie erduldet alles. Wie schnell sind wir dabei, dass wir natürlich die Ungerechtigkeiten, die an uns getan werden, rächen müssen. Und dann aber ganz gern haben würden, dass die anderen unsere Fehler, Fehltritte dann erdulden und dass sie sich das gefallen lassen, dass sie uns das nachsehen. Und da merkt man, wenn wir mal den Spieß rumdrehen, da sehen wir dann schon, wie das gemeint ist. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. An der Stelle muss natürlich klar sein, dass hier nicht von Straftaten die Rede ist. Irgendwann kommt die Stelle, wo Bosheiten, also wo Straftaten dann tatsächlich geahndet werden müssen.
Also nachdem du jetzt den Text so erklärt hast und wir den Text durchgegangen sind, da würde ich doch glatt diesem La Rochefoucauld zustimmen und sagen, mit der wahren Liebe ist es wie mit Geistererscheinungen. Alle reden davon, alle wünschen sie sich, aber keiner hat sie je gesehen. Wahrscheinlich gibt es gar nicht, oder?
Das ist eine ganz steile Forderung und da müssen wir halt auch reinschauen, was da eigentlich dasteht im Urtext. Da ist nämlich im Griechischen die großartige Möglichkeit für Liebe, verschiedene Worte zu verwenden und naja, Bibelleser wissen das oder haben es oft schon gehört in Auslegungen, dass hier ein Wort verwendet wird für Liebe, was sonst eigentlich kaum vorkommt, nämlich Agape. Das ist eine Liebe, ja, die sonst...
Die steht nur für Gottes Liebe eigentlich, wo sie verwendet wird. Sonst
das Gespenst ist, was man eigentlich nicht sieht, ist aber ein Gespenst im guten Sinn. Das ist ein Geist, das ist eine geistliche Liebe, die Gott eben geben kann. Und
also müsste man eigentlich sagen, Gottes Liebe ist langmütig und freundlich. Sie tut sich nicht groß. Oder die Liebe, die Gott schenkt, ist also so. Also
Gottes Liebe auf alle Fälle, und das sehen wir eben an Jesus, er hat diese Agape, diese selbstlose Liebe gelebt. Nicht, dass das angenehm war, mit den Zöllnern und Sündern zusammen Party zu machen. Das waren unangenehme Gestalten. Aber Jesus hat sie geliebt und ist zu ihnen hingegangen.
Naja, oder eben wenn er sich der Aussätzige zugewendet hat, die eine ansteckende Krankheit hatte, ausgestoßen war, es war die Liebe, die ihn zu diesen Menschen getrieben hat.
Das war weder angenehm noch sicher, sich in die Nähe dieser Leute zu begeben, und doch ist er hingegangen. Gottes Liebe ist diese vollkommene Liebe, und wir sehen es eben an dem, was Jesus gemacht hat, dass er sich halt gefangen setzen lassen, dass er sich halt erniedrigen lassen.
Also als Beschreibung der Liebe Gottes ist das ja wirklich ein schöner Text und können wir uns ja über Gott eigentlich freuen und sagen, hey, so liebt mich Gott, und können wir staunen, hatte Paulus schöne Worte gefunden, Gottes Liebe zu uns oder zur Welt zu beschreiben.
Ja, da können wir uns drüber freuen, aber wir müssen jetzt auch sehen, dass es nicht das Mauseloch wird, in das wir uns zurückziehen und verstecken, weil wir merken, dass wir diese Liebe nicht leben können. Denn wenn wir weiterschauen, am Ende von dem Abschnitt, also erster Vers vom 14. Kapitel, heißt dann, strebt nach der Liebe. Also das Ganze ist ein Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben, nämlich indem du alles erträgst, alles glaubst, alles hoffst, alles erduldest und so weiter. Das sind Gebote. Und das sind Gebote, die Gott uns gegeben hat, nach denen er uns auch richten wird am jüngsten Tag. Wir werden gefragt werden und der Teufel wird uns verklagen. Dort, wo wir eben nicht langmütig und freundlich waren, wo wir uns aufgeregt und ereifert haben und taktlos waren, darüber wird uns der Teufel anklagen.
Also steile Forderung passt eigentlich so dann doch nicht als Text für Trauungen, weil das ja einfach viel Gesetz bringt. Aber mir fällt da noch ein Vers ein aus dem Johannesbrief, wo steht, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also letztlich hat Gott uns geliebt und hat seinen Sohn gesandt. Also er hat uns diese Liebe gezeigt.
Ja, hat in seiner Liebe alle unsere Versagen auf sich genommen. Und wenn uns der Teufel verklagt, dann wird Jesus eintreten als unser Rechtsanwalt und sagen, das habe ich alles schon geklärt. Die Gebote habe ich erfüllt, wird Jesus sagen, für uns Sünder. Und er hat die Schuld getragen. Und so können wir natürlich diese Verse mit einem ganz anderen Ton lesen. Jesus hat diese Liebe gelebt. Das ist diese Agape, diese göttliche Liebe, die nichts selber erwartet, die kein großartiges Gefühl ist für uns selber, sondern das ist was, was ich tue für einen anderen. Und Gott hat es getan für uns.
Ja, und dann, wenn man es praktisch auf uns anwendet, kommen wir dann zu dem Punkt, das ist dann die Liebe, die kein Gefühl ist, nicht Schmetterlinge im Bauch oder Kribbeln, sondern es ist die Liebe, die eine bewusste Entscheidung ist. Ich möchte dem anderen glauben. Ich will den langen Atem haben. Ich will Takt beweisen dem anderen gegenüber oder erweisen dem anderen gegenüber.
Das ist also einfach ein Entschluss. Weil Jesus mich geliebt hat, will ich jetzt zumindest versuchen, auch diese Liebe in unserer lieblosen Zeit weiterzugeben.
Aber wird es dann nicht auch ein heftiger Krampf? Also ich stelle mir das jetzt mal ganz praktisch vor, wenn ich mich morgens entscheide, ich will dem anderen so begegnen. dann komme ich ganz schnell zu dem Punkt, wer immer strebend sich bemüht. Also dann bemühe ich mich und dann scheitere ich. Und dann ist das ja ein brutaler Krampf.
Wir müssen eben im Hinterkopf behalten, dass Jesus das alles schon erfüllt hat für uns. Wir haben schon Vollpunktzahl durch Jesus. Und jetzt gehe ich hin und versuche im Alltag noch ein Stück von dieser Liebe weiterzugeben. Aber das ist Gebot, das ist Gebot, das ist hartes Gebot. Und da sind wir konfrontiert mit Gottes Heiligkeit, die uns eigentlich verbrennt. Da können wir uns nur immer wieder hinter Jesus verstecken und sagen, ja, Jesus, du hast uns erfüllt und jetzt gib mir doch bitte die Kraft, dass ich es ein bisschen auch leben kann.
Aber man könnte ja auf der anderen Seite, da fällt mir nochmal was ein, dass es heißt im Galaterbrief, die Frucht des Geistes oder ein Teil der Frucht des Geistes ist Liebe. Also das ist auch was, was Gott in unserem Leben wachsen lässt durch den Heiligen Geist.
Ja, Gott, das Geist hilft uns da. Nur ist eben nicht nur unser Wissensstückwerk, wie es dann hier weiter heißt, sondern eben unsere Liebe bleibt Stückwerk, weil wir die Sünde auch noch im Herzen haben. Wichtig ist zu wissen, dass wir erlöst sind vor Gott. Da kann man nichts dazu tun. Das hat Jesus gemacht. Aber hier an der Stelle dürfen wir mitarbeiten. Hier sollen wir sogar mitarbeiten. Das ist eine Aufforderung. Strebt nach der Liebe. Kümmert euch darum, dass ihr jeden Tag wieder neu überlegt, wie kann ich es machen, dass ich diese Liebe lebe. Gottes Geist will dich antreiben, sich nicht unanständig zu benehmen oder nicht das Seine zu suchen, nicht sich zu erbittern, das Böse nicht anzurechnen und so weiter. Hier die ganze Liste. Da dürfen wir mitarbeiten, da dürfen wir uns mit anstrengen, strebt nach der Liebe. Aber die Kraftquelle, die Lok, die den Zug zieht, ist Gottes Liebe. Wollen wir noch beten? Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diese großartige Liebe gezeigt hast, die nicht sich selbst dient, sondern dem anderen. Wir danken dir dafür, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du dein Leben für uns geopfert hast. Und wir bitten dich, gib uns deinen Geist, dass wir auch in die Lage versetzt werden, deine Liebe ein Stück weit weiterzugeben. Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de